NDR 2 Spezial. Das Thema.
18 Mal noch schlafen, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Angela Merkel von der CDU möchte gerne nochmal Kanzlerin sein. Martin Scholz von der SPD, der würde sie gerne ablösen. Grüne und Linke, die würden gerne einfach nur im Bundestag bleiben. Und die FDP, die würde gerne wieder rein. Die AfD gern erstmals und mehr als 30 Kleine- und Kleinstparteien, die träumen auch davon, in den Bundestag einzuziehen. Von der Partei für die menschliche Welt bis hin zur V-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Kein Scherz. Ja, und Sie, haben Sie schon entschieden, wen Sie wählen? Und welche Themen sind Ihnen eigentlich wichtig im Vorfeld dieser Bundestagswahl? Darüber wollen wir reden heute Abend hier im NDR 2 Spezial. Mein Name ist André Schünke und wir haben jetzt gemeinsam Zeit bis 21 Uhr. Keine Politiker, das ist versprochen. Es geht nur um Ihre Meinung. Rufen Sie uns jetzt an, hier im Studio, kostenlos unter 0800 11 77 22 0. 0800 11 77 22 0. Und um so ein bisschen Ordnung in die ganze Sache zu bringen, sind uns heute Abend aus Berlin zugeschaltet unsere Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther, die steckt schon seit Wochen tief in den Wahlprogrammen der Parteien. Guten Abend nach Berlin, Anja.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Und ebenfalls in Berlin sitzt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik, unser Mann fürs große Ganze sozusagen heute im NDR 2 Spezial. Guten Abend, Herr Professor von Lucke.
Guten Abend, Herr Schünke.
Auf unsere Experten werden wir immer wieder zurückkommen heute Abend, aber in erster Linie geht es natürlich um Ihre Meinung. Und deshalb spreche ich jetzt auch direkt mit Ulrike Bischoff aus Hilgermissen in Niedersachsen. Frau Bischoff, wie zufrieden sind Sie denn bisher mit den Politikern in diesem Bundestagswahlkampf?
Eigentlich gar nicht, weil ich seit Jahren schon das Gefühl habe, dass es denen nur um Macht geht und ihre Ziele durchzusetzen und dass sie eigentlich den Kontakt zum Wähler komplett verloren haben. Sie hatten gestern auf N3 da auch mal eine schöne Sendung, wo es darum ging, mal in Elmshorn bei Wählern zu sein, die nicht so oft ins Gespräch kommen, denen es auch nicht so gut geht. Und der Bezug zur Basis fehlt und deshalb werde ich jetzt zukünftig keine Partei mehr wählen, sondern höchstwahrscheinlich die Freie Wählergemeinschaft.
In welchen Punkten fehlt Ihnen denn da die Ehrlichkeit?
In allen Punkten. Also wenn wir mal zurückgehen und es wird gesagt, nach der Wiedervereinigung, es wird ein Soli eingeführt, nur vorübergehend. Und der ist nach 20 Jahren immer noch da und die Politiker entscheiden, einfach mal den Ball zu behalten, anstatt da mal wirklich die Bevölkerung zu fragen, ist das eigentlich noch sinnvoll? Und Versprechen zu machen, die nachher nicht rückgängig gemacht werden oder die nachher nicht erfüllt werden. Und das bin ich einfach leid.
Aber können Sie nicht verstehen, dass Politiker auch Angst haben, nicht wiedergewählt zu werden, wenn sie vielleicht zu harte Dinge sagen im Wahlkampf?
Ja, das haben wir bei Schröder auch gesehen. Und die SPD hat dafür hart bezahlt. Aber es gibt unbequeme Dinge, da muss man einfach mal durch. Und ich glaube, wir sind ein reiches Land. Es geht uns im Großen und Ganzen wirklich gut. Wir haben genug Bürger, die auch bei der Flüchtlingssache gesagt haben, wir gehen damit rein, wir helfen, wir unterstützen. Aber ich muss die Leute auch bei der Stange halten. Und wenn ich sie dann irgendwo verlasse und loslasse und nicht mehr sage, wir schaffen das und das haben sie aber toll gemacht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Wähler irgendwann abhauen.
Aber Kanzlerin Merkel zum Beispiel sagt doch auch immer noch, wir schaffen das. Warum sagen Sie dann nicht, dann helfe ich auch der Kanzlerin?
Weil ich der Meinung bin, dass sie die Leute auch motivieren muss, dabei zu bleiben. Und sie sagt uns auch nicht, wie wir das schaffen. Sie sagt uns einfach nur, wir schaffen das.
Also zu unkonkret alles.
Alles zu unkonkret und auch überhaupt nicht motivierend. Und das ist eine Motivation, kriege ich auch wenn es eine schlechte Nachricht ist, aber ich weiß, wo es lang geht. Ich habe ein Ziel, auf das es zugeht.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, nicht zur Wahl zu gehen, ist für Sie auch keine Alternative.
Auf keinen Fall, weil die Demokratie ist das höchste Gut, was wir haben. Und ich möchte nachher vorm Spiegel stehen und sagen, ich habe gewählt.
Vielen Dank, Ulrike Bischoff, für Ihre Meinung. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler. Fehlt es denn tatsächlich an Ehrlichkeit? Könnten Merkel und Co. häufiger mal ganz klar sagen, was Sache ist, auch wenn es vielleicht was Negatives ist?
Sie haben ja zu Recht etliche Beispiele gebracht, wo Politiker dies getan haben. Und ich würde übrigens auch weiter die These wagen, dass sie ihnen das in ganz großen Dimensionen tun. Ich halte die These, dass die Politiker uns nur die Unwahrheit sagen, für völlig falsch. Es ist ein ganz großes Spiel natürlich oder eine Abwägungsfrage. Und aus dem, was ich von Frau Bischoff, und ich fand den Beitrag sehr interessant, herausgehabe, kam eine ungemeine Erwartungshaltung zunächst einmal raus. Also eine ganz, ganz weitgehende Anfrage an die Politik, der Begleitung, der Motivation regelmäßig auch und der Aufforderung, es gemeinsam zu schaffen. Das ist ein unwahrscheinlicher Erwartungsraum, den finde ich erst einmal positiv. Es ist ja, man merkt ja, wie sehr sie beteiligt ist. Ich will das gar nicht diskreditieren. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, wie schwer es ist für Politiker, und das erleben wir gerade in diesen Zeiten, in denen wir riesige Herausforderungen haben, diese Herausforderung einer Bevölkerung zu vermitteln, die mit diesen Herausforderungen zum Teil auch nicht immer geneigt ist, umzugehen. Also, wenn ich nur ein Beispiel bringen darf. Die Kanzlerin spricht gegenwärtig durchaus davon, dass wir in der Fluchtfrage eine gewaltige Herausforderung zu meistern haben. Mhm. Sie spricht von Fluchtursachenbekämpfung. Sie spricht davon, dass wir neue Verhältnisse zu Afrika bewerkstelligen müssen. Das ist im Anklang eine große, ja, eine Jahrhundertaufgabe. Was sie, und da würde ich dann Frau Bischoff recht geben, nur nicht in dem Maß zum Ausdruck bringt, wie grundsätzlich das auch Auswirkungen auf unsere eigenen Verhältnisse haben wird. Daran merkt man natürlich, dass es für jeden Politiker ein unwahrscheinliches Spiel der Abwägung ist, was kann ich der eigenen Bevölkerung zumuten? Das betrifft übrigens auch die Rentenfrage. Die Frage, wie weit werden die Renten sicher sein, ist ein Thema, was ja die CDU beispielsweise dezidiert in diesem Wahlkampf ausspart. Sie sagt, wir werden in 2 Jahren darüber befinden, wie die Rentenlage ist. Das heißt, auch da ist es wahr, es gibt Phänomene, wo die Politik sich regelrecht gar nicht traut, mit der, und jetzt kommt es, der wirklichen, der richtigen Position herauszukommen, weil sie die Gefahr läuft, damit, weil die Position zu hart sein könnte und sie trotzdem ehrlich bleiben will, deswegen sagt sie lieber nichts, weil die Position zu hart sein könnte, deswegen nicht gewählt zu werden. Ich will damit sagen, es ist eine harte Abwägung und die Politiker haben selbst die Erfahrung gemacht, wenn sie denn wirklich die Unwahrheit sagen und anschließend das Gegenteil machen, dann werden sie oftmals auch dafür abgestraft. Ich darf daran erinnern, als die SPD im Jahr 2005, nachdem sie keinerlei Mehrwertsteuererhöhungen im Wahlkampf ausgegeben hatte und anschließend eine, ich weiß nicht, ob um 2 oder sogar um 3% in der Großen Koalition sogar herauskam. Das war ein Vorwurf, den die SPD im Jahre 2009 massiv gespürt hat und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Frank-Walter Steinmeier 23% und damit das schlechteste Ergebnis eingefahren. Also das heißt, die Politiker sind schon gezwungen, weil sie ansonsten der Wähler bestraft, sich daran messen zu lassen, was sie denn auch wirklich machen. Damit will ich sagen, so sehr Frau Bischoff, ich kann es verstehen, eine große Enttäuschung auch aus ihrem Wortschritt. Es ist genau ihre Stimme, und es ist ja auch gut, dass sie zur Wahl gehen, die nach 4 Jahren darüber entscheidet, ob sie der Meinung sind, dass die Wähler, die Politiker das eingehalten haben, was sie besprochen haben. Und insofern werden sie ja gewissermaßen als mündiger Bürger ihrer Pflicht auch gerecht oder ihrem Recht, das finde ich viel wichtiger, wir haben keine Wählpflicht oder Wahlpflicht, wir haben ein Recht zur Wahl. Und ich darf ein Letztes hinzufügen. Sie sagen, Sie wählen dann die Freien Wählerinnen und Wähler, die Wählergemeinschaft. Das ist natürlich, muss man aber dazu sagen, natürlich im eigentlichen Sinne auch nicht etwas völlig anderes. Zum Glück, denn auch die wollen natürlich eine Stimme, um im besten Sinne, naja, man kann sich fragen, können sie in den Bundestag einziehen? Aber sie stellen sich auch zur Wahl. Ich würde bloß sagen, es ist immer ein Problem, letztlich ist es in gewisser Weise, weil sie den Einzug allenfalls schaffen, wenn sie ein Direktmandat bekämen. Es ist natürlich schon eine Protestnote, die sie abgeben damit. Ich hielte es für sinnvoller, tatsächlich zu prüfen, welche der relevanten Parteien hat mich am wenigsten enttäuscht. Auch so muss man es sagen. Denn natürlich, es ist
ein sehr pragmatischer Angang.
Ja, pragmatisch. Und als letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir von unseren Politikern in der Tat nicht zu viel erwarten in diesen ungemein schwierigen Zeiten. Und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist eine massive Zunahme von Wut auf Politiker bei gleichzeitiger Abstinenz vieler Menschen, die gar nicht mehr zur Wahl gehen. Und da sehe ich eine große, gefährliche Diskrepanz.
Und darüber werden wir heute Abend auch noch reden. Vielen Dank erstmal, Albrecht von Lucke. Und hier im NDR 2 Spezial geht es jetzt um Ihre Meinung. Posten Sie uns die direkt auf unserer Facebook-Seite. Schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die neue NDR 2 App. Da haben Sie den Vorteil, dass ich Ihnen nicht widersprechen kann. Oder Sie rufen mich direkt hier im Studio an unter 0800 1177 22 0. Ihnen einen schönen guten Abend. Wer nicht wählen geht, der darf hinterher auch nicht meckern. Diese alte Weisheit gilt auch dieses Jahr, wenn am 24.09.2017 ein neuer Bundestag gewählt wird. Jetzt dürfen aber gerne nochmal alle meckern. Noch sind wir vor der Wahl und wir haben eben schon kurz das Thema Rente angesprochen. Union und SPD haben sich ja nun beide offenkundig darauf verständigt, dass die Rente mit 70 doch nicht kommen soll. Das war ja schon angedacht. Und wir haben dazu auch eine Sprachnachricht bekommen von Tjark Schneider aus Kiel.
Jörg Schneider aus Kiel. Meine Frage für heute Abend für NDR Spezial wäre, da ich nur in dem bestimmten Alter auch schon bin, es geht um die Rente. Wie glaubwürdig ist das, was Frau Merkel Herrn Schulz zugesagt hat, dass sie wirklich dabei bleibt mit 67? Weil ich habe immer im Hinterkopf, mit mir gibt es keine Maut, hat sie gesagt, war nicht machbar. Mit mir gibt es keine Mehrwertsteuererhöhung, auch nicht gestimmt. Worauf kann man sich da noch verlassen? Ich kann der Frau nicht mehr viel glauben. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Dampfer?
Ja, die Frage geben wir nachher gleich weiter an unsere Hauptstadtkorrespondentin. Aber es gibt auch eine ähnliche Frage, glaube ich, von Martin Jeskel aus Bochum. Treuer NDR 2-Hörer, Herr Jeskel, welche Frage haben Sie?
Ja, einen schönen guten Abend. Ich rufe eigentlich an, gerade wegen der Rente, weil ich habe am Wochenende sehr prägnantes ein Erlebnis gehabt, welches mir eigentlich so nicht so ganz klar war. Also mir kam eine Frau entgegen mit zwei Plastiktüten. Das war sonntags. Ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen entsorgen und am Müllcontainer und und es war eigentlich ein sehr trauriges Bild. Und wenn das Bild von Deutschland ist, dann weiß ich nicht, dann habe ich ein Problem, ein großes Problem.
Und Sie vermuten, dass die Frau noch keine Rente bekommen hat oder zu wenig?
Ich denke, die Frau war Rentnerin, um Alter herzuschließen, weil sie in etwa 60, 70 Jahre, keine Ahnung. Und sie kam mir mit zwei Plastiktüten entgegen. Die Aschentonne war umgeschüttet in irgendeinen Pennymarkt. Und dieses Anbild oder Anblick war mehr als traurig.
Ja, Stichwort Altersarmut, Stichwort Rente. Anja Günther, NDR2 Berlin. Welche Rezepte haben denn da die bisher regierenden Parteien und können wir uns darauf verlassen?
Ja, also das Thema Altersarmut spielt natürlich eine Rolle im Wahlkampf in dem großen, komplizierten Komplex Rente. Die Renten sind sicher einen solchen Satz, den hört man ja heute eigentlich nicht mehr. Da müssen wirkliche Konzepte her. Herr von Lucke hat es vorhin schon angesprochen. Die Union hat das erstmal verschoben und eine Rentenkommission gebildet, die die wichtigen Fragen in 2 Jahren erstmal beantworten soll. Aber es gibt natürlich Ideen, wie man zum Beispiel gerade gegen Altersarmut vorgehen könnte. Zum Beispiel gibt es Ideen von den Grünen, die sagen, wir brauchen eine solidarische Mindestrente. Die Linken nennen das ähnlich. Die AfD möchte eine Grundsicherung einführen, also auch ein bestimmtes Rentenmindestmaß. Also da gibt es schon verschiedene Ideen. Es ist immer die Frage, was kann eine Partei, gerade die kleinen Parteien, am Ende durchsetzen in einer Koalition, die ja noch zu finden sein wird nach dem 24. September. Aber die Parteien haben in jedem Fall dieses Problem erkannt und versuchen auf unterschiedlichen Wegen da Konzepte zu finden.
Vielen Dank, Anja Günther, NDR2 Berlin. Und Ihre Meinung zur Bundestagswahl und zu diesem Wahlkampf vorher, die nehmen wir jetzt gerne entgegen hier im Studio unter 0800 1177 22 0.
NDR2 Spezial, das Thema.
Am 24.09. wird gewählt, ein neuer Bundestag. Am besten, Sie gehen alle hin und geben Ihre Stimme ab. Und heute Abend können Sie hier schon mal Ihre Stimme abgeben zum Thema. Welche Themen interessieren Sie rund um die Bundestagswahl und welche Themen, glauben Sie, wurden noch nicht richtig angepackt von den Politikern? Und da hatten wir es heute schon von der Ehrlichkeit und von der Rente. Professor Albrecht von Lucke, wie ehrlich sind denn die Politiker bei uns im Moment, was das Thema Rente angeht? Kommt die Rente mit 70 vielleicht doch irgendwann noch?
Ja, um zunächst zu sagen, Professor bin ich nicht, das sei vorab gesagt, das macht aber nichts. Deswegen ganz
Sie
auch
klingen aber wie ein Professor.
Danke, nein, nicht der, ganz ehrlich dabei, nein, also das ist nicht der Punkt. Aber was ganz wichtig ist, ich glaube, es ist ein viel grundsätzlicheres Problem, auf was der Hörer vorhin verwiesen hat, denn das ist ja das, was eigentlich ins Mark zielt unserer Gesellschaft. Die Grundfrage, was hält diese Gesellschaft eigentlich aus an Sprengstoff und an Zerreißproben? Wir haben mittlerweile eine Gesellschaft, die in weiten Teilen auseinanderdriftet. Wir haben Formen von Zerklüftung von Gesellschaft. Wir haben echte Risse auch in dem Gefüge. Und das liegt daran, dass die Differenzen einer früher mal, so nannte man das, nivellierten Mittelstandsgesellschaft, in dem ungefähr die Einkommensverhältnisse gleich waren, sehr weit auseinandergedriftet sind. Und das bedeutet, dass die ganze solidarische Frage, die Kollegin Günther sprach das an, einer solidarischen Rente, die tatsächlich ja viele Parteien mittlerweile im Programm haben, viel weiter, glaube ich, noch gedacht werden muss, auch mit Blick auf die Entwicklung der zukünftigen Arbeitswelt. Wir bekommen eine industrielle Revolution, eine Form von Digitalisierung auch in der Arbeitswelt, Automatisierung, die viele Arbeitsplätze überflüssig machen wird. Dadurch wird für viele Menschen der Lebenslauf nicht mehr so strukturiert werden, so klar sein, dass überhaupt durchgängige Arbeitsverhältnisse am
Platz. Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, das kann man sehr deutlich machen. Man kann zum Beispiel das Beispiel von Bankangestellten bringen. Heute haben wir noch in hoher Zahl Menschen, die in Banken, wenn wir auch schon zum Teil die Ersetzung ja durch Computer erleben, haben wir noch immer Menschen, die in Banken tätig sind. Allein im Dienstleistungsbereich, in diesem Phänomen, werden wir große Phänomene von Ersetzung haben. Wir werden es übrigens in noch viel anderen Bereichen haben. Wenn wir daran denken, in China, vielleicht haben Sie es auch gelesen, ist vor wenigen Tagen das erste Haus, ein gewaltiges Gebäude, rein am Computer erstellt worden. Dort wurden sämtliche, man kann es sich wirklich kaum vorstellen, vorstellen, sämtliche Gebäudeteile am Computer erstellt. Das ist heute ja in einer ungeheuren Zahl möglich. Das heißt, auch die Fertigungsberufe werden in hohem Maße ersetzt werden. Das aber bedeutet, wenn Menschen nicht in der Lage sind, weil sie Eigentum mitbringen, und das tun ja zum Teil gewisse Gruppen in der Gesellschaft durch Erbschaft und dergleichen, wenn sie das aber nicht mitbringen, dann werden ihre Lebensläufe so fragil, dass von Sicherheit nicht nur im Alter nicht mehr die Rede sein kann, sondern auch in den eigentlich besten, den berufstätigen Jahren. Und da, glaube ich, ist so eine Frage wie die Frage nach einem Grundeinkommen, nach einer echten Grundsicherung für die Menschen eine ganz zentrale. Und ich vermisse in der Tat, weil vorhin auch in der ersten Frage die Frage aufkam, was ist eigentlich das, wo wir mit den großen Themen konfrontiert werden? Ich vermisse gerade, dass es Martin Schulz nicht gelungen ist, im Kanzlerduell, das ja viele von uns gesehen haben, diese Grundfrage der sozialen Gerechtigkeit auch gerade für die Zukunft, sie nicht zumindest anzusprechen. Ich glaube, das ist eine riesige Frage, denn sie stellt die Frage, wie solidarisch will diese Gesellschaft in Zukunft sein, noch einmal fundamental neu.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler aus Berlin. Wir werden heute Abend noch einige Male von Ihnen hören. Jetzt ist aber erstmal Zeit für den NDR2-Verkehrsservice. A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Soltau Ost und Schneverding, 1 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Und in Schleswig-Holstein, da können einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte beachten Sie dort die entsprechenden Anzeigetafeln. Und Sie hören das NDR2-Spezial zur Bundestagswahl 2017. Ihre Themen, Ihre Meinung rufen Sie uns jetzt an 0800 1177 22 0. NDR2 Spezial und wir werden richtig konkret hier mit den Fragen. Wir haben eine E-Mail bekommen von Oliver Garant aus Niendorf. Der fragt uns, was wollen die Parteien / Politiker eigentlich tun, um erstens Korruption zu bekämpfen? Und er hat noch eine Frage, wann wird denn endlich ein Lobbyregister eingeführt? Das sind ja mal zwei Fragen für Anja Günther in Berlin. Was können wir denn Oliver Garant antworten?
Also wir können Oliver Garant antworten, erstmal zur Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters. Das hängt schon seit einiger Zeit, muss man sagen, in dieser Legislaturperiode. Grüne und Linke drängen seit einiger Zeit darauf, dieses Lobbyregister einzuführen, in das sich alle Lobbyisten eintragen sollen. Das fordern sie, die Einfluss auf politische Vorgänge nehmen wollen, damit eben für jeden einsehbar ist, wer eigentlich für wen Lobbyarbeit betreibt und vor allem, wie viel Geld dabei im Spiel ist. Aber dieser Gesetzentwurf, der ist nie im Parlament beraten worden, weil die Union das Lobbyregister so nicht will und nicht wollte. Mhm. Die SPD hat auch gezögert und jetzt soll es aber einen neuen Anlauf geben. Linke und Grüne und inzwischen auch die SPD angeschlossen. Sie haben den Gesetzentwurf jetzt nochmal beim Vorsitzenden des Bundestagsinnenausschusses hinterlegt. Der ist dafür zuständig. Aber das wird wahrscheinlich jetzt irgendwann nach der Bundestagswahl nochmal neu beraten. Da gibt es zumindest Bewegung, kann man sagen.
Das heißt also, selbst wenn wir jetzt keine Wahlempfehlung abgeben wollen, aber wenn mir jetzt dieses Thema ganz besonders wichtig wäre, dann müsste ich mich irgendwo auf der linken Seite der Parteien umgucken.
So wäre es richtig, ohne eine Wahlempfehlung abgeben zu wollen. Aber da sind eher die Parteien, die da stärker drauf drängen.
Und wo wir gerade beim Thema Korruption waren, da gibt es ja gerne mal Vermutungen, dass es wohl auch in der Autoindustrie so die ein oder andere Verbindung gegeben hat zur Politik, die nicht so hätte sein sollen. Peter Lauritzen aus Hamburg hat da so seine Vermutung und er hat auch eine ganz konkrete Frage. Er sagt, die Politik hat doch mit der Autoindustrie gekungelt und fragt sich deshalb, wie stehen jetzt eigentlich die Chancen auf eine Entschädigung für private Autoverkäufer durch den Staat?
Also eine Entschädigung durch den Staat wird es mutmaßlich nicht geben, weil der Staat ja sagt, wir sind für den Betrug bei den Dieselabgastests nicht verantwortlich, sondern die Automobilindustrie. Also muss die eigentlich auch den Schaden wiedergutmachen und ihn für die geschädigten Autofahrer begleichen. Es ist ja bekannt, es gibt Umtauschprämien für Dieselfahrer, die ihr altes Auto gegen ein modernes, umweltfreundliches eintauschen wollen. Es gibt diese Software-Updates, die an die betroffenen Diesel-Pkw vorgenommen werden. Auch das zahlen die Autohersteller ab. Aber was den Staat betrifft, da wird im Moment geprüft, ob es möglicherweise Sammelklagen geben könnte, ein Recht auf Sammelklagen gegen eben diesen Dieselabgasskandal. Auch dazu gibt es einen Gesetzentwurf vom Bundesjustizminister Maas von der SPD, den aber die Union wiederum nicht besonders überzeugend fand. Also auch der liegt noch ein bisschen. Insofern Sammelklagen sind möglicherweise irgendwann eine Option, wenn die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen sind. Und auch das ist erstmal vertagt für die Zeit nach der Bundestagswahl.
Also wenn überhaupt, dann könnte sich Peter Lauritzen dann irgendwann mal so einer Sammelklage anschließen.
Das könnte er. Es sind auch schon Einzelklagen bei deutschen Gerichten anhängig. Aber natürlich wäre es am Ende, sagen alle Rechtsexperten, wirkungsvoller, wenn sich eben diese Menschen alle zusammentun.
Da konnten wir doch mal ein paar ganz konkrete Fragen beantworten. Vielen Dank, Anja Günther, in unserem Hauptstadtstudio. Und Ihre Fragen oder auch einfach Ihre allgemeine Meinung zum Thema Wahlkampf im Moment, fühlen Sie sich richtig aufgehoben? Haben Sie das Gefühl, ja, ich muss zu dieser Bundestagswahl gehen? Das würde ich gerne wissen. Schicken Sie uns eine Mail, schreiben Sie uns eine WhatsApp, schreiben Sie uns über die NDR2-App oder rufen Sie uns hier direkt im Studio an.
NDR2 Spezial, das Thema.
NDR2 Spezial, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Damit wirbt die Bundeskanzlerin um unsere Stimme bei der Bundestagswahl. Tatsächlich brummt ja die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie schon lange nicht. Aber trotzdem sind deshalb ja lange nicht alle zufrieden. Vielen brennen da noch Themen unter den Nägeln und die rufen heute Abend hier auch an bei uns im NDR 2 Spezial. Wilfried Grosse zum Beispiel, von wo rufen Sie an?
Ich rufe aus 31180 Gießen, das liegt bei Hildesheim.
Ah, nicht Gießen, sondern Gießen.
Gießen, mit S, jawohl.
Wunderbar. Welches Thema möchten Sie denn gerne von der Politik umgesetzt wissen in der nächsten Legislaturperiode?
Also es geht hier eigentlich so um zwei, drei Themen, die überhaupt noch nicht angesprochen worden sind. Und das erste ist Tempolimit auf Autobahnen mit 130. Ich habe neulich Ihre Sendung auf N3 gesehen. Da haben Sie eine ganze Stunde über diese Dinge berichtet, über das schlimme Autofahren der deutschen Autofahrer. Und deswegen brennt mir das so auf den Nägeln. Da gibt es viele Tote, die müssen nicht sein. Da hört man überhaupt nichts zu, auch nicht von den Grünen. Das wäre also für mich mal ein großes Anliegen. Das zweite ist Zeitumstellung, und zwar die Sommerzeit. Warum verschwindet die nicht endlich? Denn die Nachteile für die Sommerzeit sind viel größer als umgekehrt. Kinder sind nicht ausgeschlafen, das wäre ein Thema. Und dann ist noch der ökologische Wandel. Das heißt also ökologische Landwirtschaft anstelle Industrielandwirtschaft. Ich bin neulich Richtung Bremen gefahren, hier von Hannover aus. Und da habe ich überall einen Haufen Maisfelder gesehen, also Monokulturen. Und da frage ich mich, ob das so richtig sein kann. Wir müssen normalerweise mehr eine bienenfreundliche Landschaft haben, wo man also auch mal Mohnblumen sieht und sowas. Also diese Themen, die sind auch so wichtig, und man kann ja das auch sehen da mit den Eiern, das hätte alles nicht passieren dürfen, mit den Fenopril-Eiern. Ja, das sind so meine Sachen, ne?
Da haben wir alles drin jetzt, von der Zeitumstellung bis zum Fipronil-Ei. Ich bin gespannt, was Anja Günther in Berlin dazu zu sagen hat. Bleiben wir doch erstmal ganz konkret beim Tempolimit. Gibt es eine Partei in Deutschland, die sich mit dem Tempolimit immer noch stark auseinandersetzt? Früher war das ja mal ein sehr stark grünes Thema.
Das war und ist immer noch ein sehr starkes grünes Thema, kann man Herrn Grosse dazu sagen. Also Grüne und auch Linke haben in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen und auch eine Reduzierung des Tempos in Innenstädten auf Tempo 30. Die Fronten haben sich da eigentlich nicht groß verändert, kann man sagen, denn das Tempolimit auf Autobahnen zum Beispiel lehnen Union, FDP und auch die AfD, die sich ja neu für einen Einzug in den Bundestag bewirbt, ausdrücklich ab. Also da wird es sehr drauf ankommen, welche Koalition sich nach der Bundestagswahl am 24.09. finden, was man da an Tempolimits oder eben auch nicht durchsetzen kann. Es ist ein Dauerthema und Herr Gross hat völlig recht. Es ist natürlich auch immer noch eine der schwerwiegendsten Unfallursachen in Deutschland. Insofern gibt es auch immer wieder Forderungen, zum Beispiel vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, dass man da mehr machen soll. Auch in Innenstädten, weil sich eben das Verkehrsverhalten, das Verkehrsaufkommen eben sehr verändert hat. Vor 60 Jahren hat man Tempo 50 in Innenstädten eingeführt, aber heute sagt man im Lichte dessen, dass da Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer immer stärker aufeinandertreffen. Tempo 30 wäre sinnvoller, sagt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Ob das kommen wird, das wird sich wie so vieles nach der Bundestagswahl zeigen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich denke auch mal, was die Monokulturen angeht, ist man möglicherweise bei den Grünen auch ganz richtig, ohne da eine Empfehlung abgeben zu wollen. Ich lese aber einfach mal vor aus der Liste der über 40 Parteien, die antreten zur Bundestagswahl. Da hätten wir die Ökologisch-Demokratische Partei. Da könnte man sich das Programm sicher auch nochmal durchgehen, wenn es um diese Themen geht. Oder wir haben auch noch die öko-anarchistisch-real-dadaistische das realdadaistische Sammelbecken, noch nicht mal mehr Partei, auch die treten an zur Bundestagswahl. Wenn Sie da vielleicht noch mal googeln wollen, dann finden Sie zu dem Thema auch noch was. Und wir bleiben mal beim Thema Ökopartei. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler. Kann man im Jahr 2017 als reine Ökopartei noch überleben? Ist das ein Thema für die Menschen?
Ja, ich glaube, das ist sogar in diesem Jahr ein viel, viel größeres Thema als das, was die Grünen aus ihm machen. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. In den letzten Jahren konnte man die Ansicht haben, die Grünen verengen sich auf Ökologie, also in den letzten Wahlkämpfen, manches Mal. Das war ein ursprünglicher Vorwurf. Aber dieses Jahr ist es so, dass sie gerade in der ökologischen Frage ungemein viel liegen lassen. Und das betrifft in der Tat vor allem die Autofrage. Das ist ja nicht nur die Frage des Tempolimits. Und ich bin Herrn Grosse aus Gießen bei Hildesheim. Ich fand es übrigens sehr schön. Hildesheim hat meine Großmutter lange gelebt, deswegen erinnere ich mich an die schöne Stadt und bin sehr dankbar für die Frage, weil das Tempolimit ist weit, weit mehr, weit mehr als eine Frage nur der Sicherheit. Das, sagt die Kollegin Günther zu Recht, ist eminent wichtig, denn nach wie vor sterben viele Menschen auf den Autobahnen wesentlich mehr und der Stress ist, wie wir wissen heute, eigentlich unerfindlich, steht der Stress in keinem Verhältnis zu den minimalen Zeitgewinnen, die man hat. Aber der viel entscheidendere Punkt: Diese Frage der Autoindustrie, auch das, was wir unter Dieselgate begreifen dieses Jahr und natürlich genau dieses Tempolimit, ist Ausdruck einer völlig auf Autos fokussierten Kultur in ganz Deutschland. Und das, was die Grünen früher ausgemacht hätte, eine wirkliche Gesellschaftsdebatte zu initiieren über die Frage, wie fokussiert sind wir auf dieses Auto, auch die ganze, man kann ja fast sagen, Auto Deutschland AG, diese Frage fällt in diesem Jahr seitens der Grünen fast völlig aus. Dafür kann man einen ganz profanen Grund finden, der ist nicht von der Hand zu weisen. Die Grünen sind mit Winfried Kretschmann im Ländle, in Baden-Württemberg, als Chef des Ländles, dass das immerhin Mercedes-Benz beheimatet, Teil dieser Deutschland-Auto-AG geworden. Und ich glaube, dadurch haben sie, und außerdem haben sie mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt nicht gerade die eminentesten Wirtschafts- und Autokritiker. Das wäre Toni Hofreiter aus Bayern wesentlich mehr gewesen. Damit will ich sagen, das ist ein Punkt. Die Grünen lassen dieses Jahr enorm an wirklicher fundamentaler Kritik an einer Entwicklung in Deutschland vermissen, die doch die Frage beispielsweise aufwerfen müsste, warum sind die sogenannten SUVs, die SUVs, Autos, die man ja eigentlich fast nur noch als Panzer bezeichnen kann, Autos, die wir vor 15 Jahren ja gar nicht für möglich, hochgetunte VWs, warum sind sie das am schnellsten wachsende Segment? Warum wird diese fundamentale Frage von Ressourcenverbrauch nicht mehr klar aufgeworfen? Ich glaube, da hätten die Grünen heute viel mehr Möglichkeiten. Sie würden auch Menschen erreichen, die die Frage aufwerfen, können wir in diese Richtung weiter expandieren. Also damit will ich sagen, diese ökologische Frage scheint mir mit all den Facetten, die Herr Grosse angesprochen hat, sie scheint mir viel zentraler zu sein als zentrale Zukunftsaufgabe für künftige Generationen.
Deshalb zähle ich jetzt auch nochmal die Parteien auf, die es noch gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir hätten da noch die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, kurz Tierschutzpartei. Wir hätten die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, die Magdeburger Gartenpartei. Ich denke, die wird auch zu dem Thema was zu sagen haben. Und die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Also ein großes Potenzial im ökologischen Bereich bei dieser Wahl 2017. Ihre Meinung zum Thema jetzt gerne unter 0800 11 77 22 0 oder über unsere neue NDR 2 App. NDR 2 Spezial. Mehr Demokratie wagen, das hat Willy Brandt mal gesagt und bis heute gibt es viel Beifall für diesen Satz, egal wo er gerade mal wiederholt wird. Aber trotzdem schätzen Experten, dass rund 18 Millionen Menschen diese Demokratie nicht unterstützen werden, indem sie nämlich nicht zur Wahl gehen am 24.09. Luis Grün aus Timmendorfer Strand hat uns angerufen. Werden Sie zur Wahl gehen?
Ich werde auf jeden Fall zur Wahl gehen. Ich bin Erstwähler. Das heißt, dieses Jahr wird das erste Mal sein, dass ich meine Stimme abgeben kann. Endlich, wie ich finde. Weil ich es unglaublich wichtig finde, jetzt gerade, wie Herr von Lucke schon ansprach, in diesen schwierigen Zeiten eine Meinung abzugeben, welche Partei ich unterstütze, welche Probleme ich angehen möchte oder sehen möchte, dass die angegangen werden.
Warum ist denn die Zeit aus deiner Sicht gerade so schwierig? Was sind so die Themen, die dich bewegen?
Also einerseits finde ich jetzt die Digitalisierung und eben das, die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt sehr interessant bzw. kompliziert, eben auch die Diskussion mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil ja vermutlich es danach aussieht, dass immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, von Maschinen ersetzt werden. Und da wird meiner Meinung nach deutlich zu wenig drüber gesprochen jetzt zurzeit im Wahlkampf. Mhm. Das finde ich sehr wichtig eigentlich.
Wie ist das eigentlich so als Erstwähler, wenn man nur Kanzlerin Merkel kennt als Bundeskanzlerin, so im aktiven Bewusstsein? So ist das ja wahrscheinlich bei dir, ne?
Ja, also ich sag mal in großen Teilen ja. Aber da bin ich ein bisschen neidisch auf die USA, muss ich gestehen, wo der Präsident ja alle 8 Jahre, also nur 2 Amtszeiten antreten kann. Und jetzt aus meiner Sicht fände ich das hier auch ganz gut, wenn der Kanzler nur jeweils 2 Legislaturperioden antreten darf, weil das bringt meiner Meinung nach frischen Wind alle 8 Jahre oder eben alle 2 Legislaturperioden in die Politik. Und dann ist man gezwungen, innovativer zu sein als jetzt. Finde ich schon, dass es sich ein bisschen auf der Stelle bewegt immer.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass Kanzlerin Merkel auch alles einfach gut im Griff hat, weil sie sich schön auskennt und weil sie schon so lange macht?
Also ich finde schon, dass das auch ein Vorteil sein kann, dass sie sich eben so auskennt und eben schon gewisse Sachen und auch Vorgänge kennt. Aber ich denke eben, dass jetzt vieles auch eher ausgesessen wird beziehungsweise erstmal abgewartet wird. Und deswegen denke ich schon, dass jetzt durch Schulz oder eben vielleicht dann durch einen anderen Kandidaten generell, dass da eben mal vielleicht neue Impulse gesetzt werden könnten. Die, was ich jetzt wichtig finde in der Politik, dass man da vielleicht versucht, Probleme auch von einer anderen Seite, von einem anderen Blickwinkel mal zu betrachten.
Du musst es jetzt nicht verraten, aber hast du schon so eine grobe Richtung, in die du tendierst?
Also aktuell tendiere ich eher Richtung Grün, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist für mich aktuell die Partei mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich möchte mich da jetzt noch nicht festlegen. Es kann sein, dass sich das noch ändert. Ich bin noch dabei, mich durch die Wahlprogramme durchzuarbeiten. Also ganz raus ist es noch nicht. Aber das wäre jetzt aktuell die Partei mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, weil man findet ja nie zu 100% die passende Partei, sage ich mal so.
Jetzt könnte ja sogar die AfD dieses Mal das erste Mal es in den Bundestag schaffen, möglicherweise auch über 10%. Am Ende will es dann keiner gewesen sein. Kennst du in deinem Bekanntenkreis jemanden, der AfD wählen würde, rein theoretisch, oder dem du es zutraust?
Also ja, definitiv, was ich erschreckend finde, aber das sind eher, also es sind eher so Protestwähler, wo ich immer das Gefühl habe, dass sich nicht mit dem Parteiprogramm auseinandergesetzt wird, sondern wo man eben politikmüde ist oder Probleme mit der aktuellen Politik hat, aber auch nicht irgendwie den Willen oder sowas zu ändern, sondern dann einfach den großen etablierten Parteien was reinwirken will, sage ich jetzt mal, und deswegen dann eben AfD wählt oder eben gar nicht wählen geht.
Mhm. Aber du gehst auf jeden Fall hin.
Auf jeden Fall. Also ich werde mir das nicht entgehen lassen. Das halte ich für zu wichtig, als dass ich das jetzt verpassen könnte.
Sehr gut, dann auf jeden Fall noch dranbleiben bis 21 Uhr. Hinterher sind wir hoffentlich alle schlauer. Und dabei hilft uns auch nochmal Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler aus Berlin von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wir hatten jetzt gerade den Vergleich mit den USA, dass es in den USA halt häufiger mal einen neuen Regierungschef gibt als bei uns. Ist das gut für die Demokratie oder eher schlecht?
Ja, wenn ich jetzt ironisch starten darf, das war für mich fast der einzige Punkt, bei dem ich Herrn Grün widersprechen wollte. Ich muss gestehen, ich war so begeistert, Herr Grün, von Ihrer Vorstellung, wenn ich so sagen darf. Sie haben ja fast, und das meine ich wirklich ganz begeistert, den Vorzeigebürger repräsentiert. Gerade als Erstwähler, man hört ja oftmals das Gegenteil. Man hat ja auch manchmal den Eindruck, die existenzielle Frage des Politischen ist bei jüngeren Generationen noch gar nicht so angekommen. Ich fand das wirklich beeindruckend, deswegen sage ich das so direkt, dass Sie die Sache so ernst nehmen und jetzt genau das machen, was man als mündiger Bürger machen sollte, wenn man sich wirklich klug machen will, die Programme sogar zur Hand nehmen muss. Man hat ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Es gibt Wahl-O-Maten und dergleichen. Für die leichtere Lösung kann man sich durch 38 Fragen klicken und dergleichen. Also ich fand das wirklich beeindruckend und ich muss Ihnen sagen, das ist genau das, was ich mir wünsche. Ein Erstwähler, der sagt, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, worum es geht und sagt, ich gehe da auf jeden Fall hin. Die einzige Sache deswegen zu dem Punkt Ihrer Frage, Herr Sprünke, das ist die Frage der begrenzten Amtszeit. Mhm. Ich bin da ein bisschen anderer Ansicht und aus einem Grund. Es ist auch da wieder so ironisch, wenn es denn ein Argument wäre, was so stark wäre, dass die Bürger, und der Bürger ist nun mal der Souverän, diesen Wechsel wollten, dann könnten sie ihn ja wählen. Wir sind ja durchaus dieses Mal auch in der Lage zu sagen, die altgediente Kanzlerin hat ihre beste Zeit gehabt, 12 Jahre sind genug, schicken wir sie in die Wüste. Offensichtlich ist aber der Wunsch, und gerade bei dieser Wahl, man muss das auch ernst nehmen, in diesen existenziellen Zeiten, in einer hochgradig explosiven Weltlage, bei vielen Bürgern so groß, dass die Experimente, die die anderen Parteien bedeuten, selbst Herr Schulz, der ja nun auch immerhin ein gestandener EU-Parlamentspräsident gewesen ist, dass diese Experimente von großen Teilen der Bevölkerung nicht gewünscht werden. Und insofern würde ich schon sagen, ist dieser Wunsch, durchaus eine bewährte Kraft an der Spitze zu lassen, erst einmal ernst zu nehmen. Und dann würde ich sagen, das ist der alte Spruch, der leider immer zieht, hat übrigens dramatische Dimension, wenn wir an unsere Geschichte denken, man hat letztlich immer die Regierung, die eine Bevölkerung verdient. Und ich glaube, wir müssen es ja aussprechen, Angela Merkel, so ist meine Überzeugung, wird diese Wahl gewinnen. Leider hat Martin Schulz, ich sage leider, weil ich mir ein offeneres Rennen hätte wünschen wollen, leider hat Martin Schulz die letzte Chance am Sonntag wohl nicht nutzen können. Sie wird es wohl wieder schaffen. Ich glaube gerade deshalb, weil unsere Bevölkerung gerade in diesen Zeiten die Kontinuität wünscht.
Und vielen Dank für diese Einschätzung, Herr von Lucke. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück.
Alles klar.
Wir schaffen noch ein bisschen Musik vor den NDR 2 Nachrichten um 20 Uhr. Und danach haben wir noch eine Stunde Zeit hier im NDR 2 Spezial.
NDR 2 Spezial. Das Thema.
Ein sehr spannendes Thema, welches Sie heute Abend mit Ihren Hörern diskutieren. Das hat uns Maurice Küchenmeister geschrieben. Er hat eine Mail geschickt an studio@ndr2.de und deswegen haben wir ihn gleich mal zurückgerufen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Küchenmeister, hallo.
Ich habe in der Mail gerade gelesen, es wird immer die Frage gestellt, weshalb die AfD so stark ist und niemand will sie eigentlich im Bundestag haben. Was ist denn Ihre These? Woran liegt das?
Ja, ich glaube einfach, dass in der Vergangenheit die etablierten Parteien, die seit Jahren ja immer wieder gewählt werden, einfach sich nicht an das gehalten haben, was sie seit Jahren und immer wieder in jedem Wahlkampf den Wählern versprochen haben. Ich finde das nicht unbedingt gut, diese Wandlung, aber es ist für mich einfach die einzig richtige Erklärung, die es dazu geben kann.
Das heißt, die etablierten Parteien, wie sie immer so schön genannt werden, haben wichtige Themen nicht besetzt und sind für die AfD frei geworden dadurch, die Themen.
Ja, ich glaube gar nicht mal, dass die AfD unbedingt eine Lösung für all diese Probleme hat, die es in unserem Land gibt. Ich vermute eher, dass es einfach viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte die etablierten Parteien nicht nochmal wählen, ich möchte aber auch kein Nichtwähler sein und entscheide mich deshalb aus Protest für diese Partei, was ich persönlich sehr, sehr schlimm finde, weil das macht die Situation ja auch nicht besser.
Fehlt es denn bei den anderen Parteien an guten Ideen?
Nee, auf gar keinen Fall. Also die Ideen, ich habe mir sehr, sehr viele Programme der letzten Jahre von CDU, SPD und FDP, also allen Parteien, die an der Regierung beteiligt waren in den letzten Jahren, durchgelesen. Und die Ideen, die dort drinstehen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Es ist ja immer zum Beispiel der Schwerpunkt Rente, soziale Gerechtigkeit, Bildung. Und die Ideen, an denen fehlt es auf gar keinen Fall. Es fehlt schlichtweg an der Umsetzung.
Und wie werden Sie jetzt Ihre Wahlentscheidung treffen? Ganz spontan in der Kabine oder schon vorher festlegen?
Nee, ich habe schon vor längerer Zeit Briefwahl beantragt und weiß auch schon genau, welchen Kandidaten ich dem die Erststimme geben möchte. Und bei der Zweitstimme bin ich mir noch unsicher, weil ich weiß noch nicht. Mal schauen.
Das heißt, Sie haben sich auch ganz konkret mit Kandidaten, mit Personen auseinandergesetzt, nicht nur mit Parteien?
Nein, ich habe auch ganz konkret alle Kandidaten kennengelernt oder mich darüber informiert, die in meinem Wahlkreis zuständig sind, genau.
Da hat sich jemand schon sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, wir hatten gerade das Thema AfD. Haben die etablierten Parteien oder hat ganz konkret vielleicht auch Bundeskanzlerin Merkel überhaupt erst so viel Platz am rechten Rand gemacht, dass die AfD sich gründen konnte?
Ja, das wird man wohl sagen müssen. Das ist sicherlich eine der Folgen, dass Angela Merkel aus strategischen Gründen immer stärker in die Mitte gerückt ist. Das war ihr großes Erfolgsrezept. Sie hat der SPD damit durchaus auch Stimmen ja abgenommen. Das ist ein Schrumpfungsprozess der SPD bei gleichzeitigem Anwachsen der Union. Man kann sagen, die Kanzlerin hält wie keine der Kanzler davor, christdemokratischen Kanzler, den Platz in der Mitte für sich regelrecht besetzt. Das hat ja dazu geführt, dass wir seit Jahren eigentlich, und das ist dann das interessante Erfolgsrezept der AfD, eigentlich keine wirkliche Herausforderung von Angela Merkel mehr haben. Selbst in den Wahlen Steinmeier, Steinbrück, aber auch jetzt vor allem im Zuge von Martin Schulz, ist eigentlich letztlich die linke Alternative, auch weil die Linken nicht in der Lage waren, koalitionsfähig gemeinsam aufzutreten, also Linke, Grüne und SPD eigentlich nie ein geschlossenes rot-rot-grünes Bündnis anbieten konnten. Dadurch ist eine andere, echte Alternative zur Kanzlerin als Wahlalternative ausgefallen und deswegen war für mich bis heute und ist es der beste Schachzug der AfD gewesen, sich Alternative für Deutschland zu nennen. Weil damit über den Protest hinaus der Anspruch enthalten ist, wir sind die einzige Alternative gegen eine kaum unterscheidbare Parteienverformung beziehungsweise einen Parteienblock. Diese Logik funktioniert bis heute und sie wird untermauert durch die Strategie immer wieder gezielter Tabubrüche, wenn wir daran denken, die jüngsten ungeheuren Äußerungen von Herrn Gauland, die man aber auch wahrscheinlich nur als systematisch eingesetzt begreifen muss. Die Äußerung, Frau Özus solle doch, man müsse sie nach Anatolien deportieren, nicht deportieren. Er sagte, glaube ich, deponieren, also beziehungsweise jedenfalls ging es um echte Aussortierung einer deutschstämmigen unserer Integrationsministerin. Das war bis vor kurzem völlig undenkbar. Daraufhin erfolgt der Protest der anderen Parteien, aber Gauland kann sich ziemlich sicher sein, er kann sich in die Rolle des Opfers stürzen. Das ist die Strategie, gestern übrigens auch in ganz schwacher Weise, nochmal praktiziert von Frau Weidel, seiner Spitzenkandidatin, Kollegin, die völlig unbegründet einen Abgang aus einem Fernsehstudio hatte in der Runde der kleineren Parteien.
Glauben Sie, das war geplant?
Absolut. Das war völlig unbegründet, warum sie plötzlich abging. Ich meine, man kennt ja Vorbilder. Auch Herr Bosbach ist jüngst aber wirklich aufgebracht, kann man sagen. Aber man konnte auch bei einem Strategen und klugen Mann wie Bosbach den Eindruck haben, naja, so ganz ungewollt wollte er gegenüber Frau Dittfurt auch nicht den Raum verlassen. Also man hat den Eindruck, man konnte jedenfalls aus dem Fall Bosbach lernen. Die Aufmerksamkeit, und das will ich sagen, ist so immens, dass der Eindruck immer wieder erzeugt wird, eigentlich ist der Rest des Establishments gegen uns. Und damit macht die AfD geschickt Politik und sie profitiert davon. Und das halte ich für das größte Problem in unserer Demokratie gegenwärtig, dass Angela Merkel es immer wieder geschafft hat, das ist ihre große übrigens auch politische Leistung, echte Alternativen die gegen sie stünden, zu unterdrücken, beziehungsweise die Linken auch nicht in der Lage waren, eine echte alternative, wählbare Art aufzubauen.
Aber wer jetzt AfD wählt, ist der auf etwas reingefallen oder kann man dem nicht zugutehalten, er ist ja Demokrat und er geht noch zur Wahl?
Absolut, ich würde sogar noch weitergehen. Sie haben vielleicht wirklich, deswegen danke ich für die Nachfrage, muss den Leuten der AfD auch ein zweites zugutehalten. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass im Anfangsprozess, als die AfD von Bernd Lucke gegründet wurde, die Leerstelle der europapolitischen Kritik ein Stück weit wirklich klaffte. Es gab keine Stimme. Die Linken haben es zum Teil gemacht, aber wir denken nur daran, selbst in der Union wurde ja Kritik beispielsweise von Wolfgang Bosbach, vom damaligen Generalsekretär Pofalla, mit den Worten unterdrückt: Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Also mit massiver Unterdrückung von anderen Position. Das heißt, die AfD sah hier eine Stelle, die im politischen, parlamentarischen Betrieb nicht besetzt war. Und, man muss es hinzufügen, das war in der Fluchtfrage auch ein Stück weit das Problem. Wir hatten ja keine abweichenden Stimmen im Parlament und dadurch konnte die AfD natürlich mit ihrem, wie ich finde, gefährlichen und auch verhetzenden Ton, konnte sie dieses Feld aufreißen und hat leider, das ist das zweite Problem, dann für mein Verständnis von jemandem wie Horst Seehofer, der ja so weit ging, sogar von einer Herrschaft des Unrechts der Kanzlerin zu sprechen, sie hat damit sogar noch Zuspruch aus der Union bekommen und das hat die AfD stark gemacht. Also auch ein Versagen der anderen Parteien.
Vielen Dank, Herr von Lucke, für diese Einschätzung. Und während wir darüber reden, bekomme ich gerade reingereicht die Mail von Frank Heidmann aus Wackerow. Der schreibt, ich habe Ihr Programm am Laufen und möchte gleich sagen, dass ich die AfD wählen werde. Ich bin Gemeindevertreter und habe jahrelang den Versprechungen der Parteien SPD und CDU, die kurz vor den Wahlen auftauchen, unterstützt. Leider ist nichts, aber auch gar nichts eingetreten von den Zusagen. Gleichzeitig ist die AfD neben der FDP die einzige Partei, die der unsinnigen Energiewende Einhalt gebieten möchte. Da schreibt Frank Heidmann aus Wackerow und er sagt, welche Argumente gibt es denn, die AfD nicht zu wählen? Sie ist doch eine demokratische Partei. Das Thema hatten wir gerade schon, Herr von Lucke. Aber einen Vorwurf können wir Herrn Heidmann ja so direkt erstmal nicht machen.
Nein, aber er muss sich einfach fragen, ob das, was die AfD uns zuallererst anbietet, ein Protest, der übrigens immer sehr einfach ist, das ist ja der eigentliche Witz, die Ironie der Stärke einer jeden Protestpartei, indem sie sich der wirklichen Verantwortung auch staatspolitischer Art ja gar nicht stellt. Die AfD hat von vornherein jeglichen Anspruch, mitregieren zu können und zu wollen, abgelehnt. Das war auch übrigens ein Stück weit die große Auseinandersetzung von Frauke Petry gegen, die das ja immerhin noch ein wenig verfocht, obwohl sie auch, gerade ihr Mann vor allem, auch durchaus ziemliche Rechtsauslegerin ist. Aber sie hat das noch verfocht. Alexander Gauland sagt ganz klar unter enormen Tabubrüchen, wir machen da gar nicht mit. Es ist eine Fundamentalkritik übrigens, die weit über die Kritik an anderen Parteien hinausgeht, die eigentlich auch ein Stück weit Fundamentalkritik an unserem parlamentarischen System ist. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn man bei der AfD einzelne Punkte als richtig sieht, das will ich gar nicht dem Hörer in Abrede stellen, man kann das sehen, aber dann sollte man sich doch sehr grundsätzlich fragen, ob diese Art des Umgangs mit der Demokratie diese einzelnen richtigen Punkte rechtfertigt, beziehungsweise ob man nicht dann doch eher von der Wahl dieser Partei absehen sollte.
Also ein kleiner Denkanstoß nach Wackerow hier aus Berlin, aus dem NDR 2 Spezial. Und Ihre Meinung können Sie jetzt noch loswerden bei uns im Studio. Sie können uns eine Mail schreiben, Sie können über die NDR 2 App schreiben, eine WhatsApp schicken, Sie können auf Facebook posten oder Sie rufen im Studio an. Wir schauen auch gleich nochmal online, was sich da bisher so zusammengetragen hat auf der Facebook-Seite. Und bis dahin rufen Sie doch einfach mal bei uns durch. 18 Mal werden wir noch wach, dann haben wir die Wahl. Und zwar die Wahl zum neuen Bundestag. Angela Merkel von der CDU möchte gern noch 4 Jahre weiter Kanzler sein. Kanzlerin vielmehr. Martin Schulz von der SPD, der wiederum will Kanzler werden. Grüne und Linke würden gern im Bundestag bleiben. Die FDP würde gern wieder rein. Die AfD, die hofft auch reinzukommen. Und die NDR2-Hörer, die haben so ihre Meinung dazu. Wir haben jetzt schon mit vielen Anrufern gesprochen heute Abend. Aber auch auf den sozialen Kanälen ist einiges los. Christina Weidkamp aus unserem Social-Media-Team ist jetzt hier. Christina, was sind denn so die Hauptmeinungen auf Facebook und Co. im Moment?
Ja, auf unseren Social-Media-Channels und in der NDR2-App wird natürlich auch fleißig diskutiert. Und da ist der Konsens ganz klar, geht wählen. Markus Friedrich schreibt zum Beispiel auf Facebook, auf jeden Fall sollen alle zur Wahl gehen und nicht nur motzen und maulen, sodass sich auch was ändert.
Motzen und maulen, okay, aber gibt es auch konkrete Forderungen an die Politik?
Ja, die gibt es auch. Also Stefan zum Beispiel hat uns über die NDR2-App geschrieben, er wünscht sich ein Einwanderungsgesetz. Oder auch Danilo aus Hamburg hat einen Wunsch, und zwar hätte er gerne das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt aber auch ein bisschen Kritik an der jetzigen Regierung. Dazu schreibt Jürgen Baumann auf Facebook, ich bin der Ansicht, die CDU hat das beste Konzept, aber Merkel muss weg, sie macht es zu lange. Und Frank Bach sagt, es kann doch nicht sein, dass wir immer mehr Steuerabgaben haben, aber Angela Merkel uns einreden will, es geht uns gut. Stichwort Kinderarmut und Altersarmut.
Vielen Dank für dieses kleine Stimmungsbild aus den sozialen Kanälen. Teilen Sie uns also gern auch dort noch Ihre Gedanken mit auf Facebook und Co. Über die neue NDR2-App können Sie auch eine Sprachnachricht direkt ins Studio schicken. Da können wir auch nicht widersprechen. Eigentlich eine ganz gute Sache. Oder Sie rufen an unter der 0800 11 77 22 0 und wir versuchen möglichst viele konkrete Fragen noch zu beantworten. Gemeinsam mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio.
NDR2 Spezial. Das Thema.
Rente, Dieselskandal, Steuern. Wir hatten schon einige konkrete Themen hier im NDR2 Spezial vor der Bundestagswahl. Ihre Meinung, Ihre Themen sind gefragt und am Telefon ist jetzt Paul Karpenfuß aus Rheinfeld in Schleswig-Holstein. Schönen guten Abend.
Ja, moin.
Welches ist denn das Hauptthema, das Ihnen unter den Nägeln brennt?
Ja, Kinder. Ne? Wir reden ja immer, hören ja immer wieder, Bildung ist unser Kinder ist unser höchstes Gut. Und weder in der Diskussion von CDU und SPD war das Thema, noch von den anderen fünf. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sind dann so Dinge, wo ich sage, wir diskutieren über Tempolimit. Weiß ich nicht. Das hat sich sowieso irgendwann mal erledigt, wenn wir kein Erdöl mehr haben. Aber Kinder werden wir immer haben. Und wenn ich sehe, wie viele Eltern, jeder, der da draußen Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Ich habe drei Kinder, die sind 27, 28 und 30. Aber in den 30 Jahren hat sich die Kinderbetreuung nicht wirklich geändert.
Das heißt, Ihnen hilft das auch nichts mehr, wenn man Ihnen jetzt eine Erhöhung des Kindergelds verspricht?
Ach, das ist doch, jeder, der Kinder hat, weiß doch, was ein Kindergartenplatz kostet. Oder? Und das Schlimme ist doch, wenn der Kindergarten zumacht, hat doch jedes Elternpaar ein mega Problem an der Backe. Oder? Ja, wenn ohne Großeltern läuft doch in diesem Land kindertechnisch überhaupt nichts. Und dann fangen wir damit an, alleinerziehende Mütter, da ist doch die Arbeitslosigkeit vorprogrammiert. Und klar lügen Politiker nicht, aber sie vergessen ihr Versprechen immer nach der Wahl. Ich bin einer derjenigen, der immer motzt und immer sagt, ich gehe nicht wählen. Und am Sonntag entscheide ich mich dann doch, ja, ich komme doch mit. Weil, wie wir ja jetzt schon mehrmals gehört haben, es ja nichts bringt. Ja? Aber hinterher heißt es dann immer nur, wir haben ganz klar einen Wählerauftrag gekriegt. Das hören wir seit 40 Jahren und was weiß ich, so lange wie ich denken kann.
Das heißt, Sie waren aber auch bei der letzten Bundestagswahl, dann dürfen Sie jetzt auch meckern.
Ja, genau. Wie gesagt, ich habe davor auch gemeckert, bin dann Sonntag trotzdem mitgegangen und hinterher ärgere ich mich dann trotzdem wieder, dass ich es gemacht habe. Aber wie wir gesagt haben, wir sind in einer Demokratie und wie gesagt, am Anfang die ersten Zuhörerin mit dem Lügen. Das ist das. Das wird so sehr vergessen von wegen, das haben wir versprochen. Eine Kindergärtnerin, die muss in der Zeit, wo die Einrichtung, egal kirchlich, egal wer es betreibt, Urlaub nehmen. Andere Eltern müssen ihren Urlaub aufteilen, damit die 6 Wochen über die Runden kommen, wenn dann Schule ist und was weiß ich nicht. Das hat doch auch was mit Erziehung zu tun. Was ist denn das für ein Leben, wenn ein Kind mit seinen Eltern nicht zusammen in Urlaub fahren können, weil die Eltern sich den Urlaub teilen müssen? Ja, ein Politiker hat das Problem nicht. Eine Frau von der Leyen, die leistet sich eine Nanny oder zwei. Das sind Probleme, die der normale kleine Bürger hat.
Vielen Dank.
Da geht es uns allen gut. Ja?
Vielen Dank, Herr Karpenfuß aus Rheinfeld. Ich würde nämlich Ihre Fragen direkt mal nach Berlin weitergeben zu Anja Günther in unserem Hauptstadtstudio. Thema Kinder, Thema Bildung, haben das die Parteien wirklich nicht auf der Pfanne?
Doch, das haben die Parteien schon alle in ihren Wahlprogrammen stehen. Das ist ja auch, wie Herr Karpenfuß zu Recht sagt, ein ganz wichtiges Thema, das jeden Einzelnen von uns betrifft. Aber es mag schon sein, dass das wegen vieler anderer wichtiger Themen in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt ist. Aber es steht in allen Wahlprogrammen drin, bei der FDP zum Beispiel sogar an erster Stelle mit dem durchaus ehrgeizigen Ziel weltbeste Bildung für jeden in Deutschland. Wo sich alle einig sind, vielleicht mit ein paar Abstrichen, die man bei der AfD machen muss, die zum Beispiel Inklusion ablehnt, ist die Aussage, gleiche Chancen und gleichen Zugang zur Bildung unabhängig von der sozialen Herkunft. Eine Kernaussage, die eigentlich alle Parteien unterstreichen. Und sie machen Vorschläge, wie man dahin kommen kann zu dieser Bildungschancengleichheit, nämlich mit einer kostenlosen Bildung von der Kita bis zum Hochschulabschluss, mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung, mit einem Rechtsanspruch auf Betreuung eines Kindes im Grundschulalter, also mit einer gebührenfreien Bildung sozusagen. Da sind sich eigentlich alle relativ einig, dass das wichtig ist. Aber warum dieses Thema vielleicht auch etwas in den Hintergrund gerückt ist oder vielleicht warum es nicht ganz so prominent vorn steht, ist eben, dass der Bund für die Bildung ja nicht zuständig ist, sondern eigentlich die Länder. Deswegen haben wir auch die unterschiedlichen Bildungsstandards zum Beispiel in Deutschland. Deutschland große Unterschiede, zum Beispiel zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Und es gibt ein Kooperationsverbot von Bund und Ländern. Das heißt, der Bund kann nicht einfach sagen, ich pumpe jetzt mal ganz viel Geld in irgendwelche Programme für die Länder, um die Bildung auszubauen. Dieses Kooperationsverbot ist in der großen Diskussion, es ist ein bisschen gelockert worden.
Hat nicht Martin Schulz auch versprochen, dass er das ändern will, das Gesetz, damit er Geld an die Länder geben kann?
Genau so ist es. Es wird gefordert, vor allen Dingen eben von den Parteien im linken Spektrum, dass man dieses Kooperationsverbot, das, glaube ich, solange es schon gibt, einfach umstritten ist von Bund und Ländern, dass man das doch endlich mal komplett auflöst. Es gab so einen kleinen ersten Schritt an ein 3,5 Milliarden Sanierungspaket des Bundes für die Schulen, aber das ist eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also dieses Kooperationsverbot, wenn das fallen würde, würde das möglicherweise einige Probleme lösen. Man muss aber eben auch sehen, die Länder wollen auch nicht alle Kompetenzen abgeben. Das könnte noch ein ganz spannendes Thema werden. Man muss natürlich hoffen, nicht auf dem Rücken derer, bei denen es eben um gute Bildung geht.
Anja Günther, NDR 2 Berlin. Also die Parteien haben durchaus das Thema Bildung und Kinder auf der Pfanne. Nochmal in die Parteiprogramme gucken oder auf den Wahl-O-Maten. Der ist übrigens auch im Internet verlinkt unter tagesschau.de oder auf der Tagesschau-App. Sie hören das NDR 2 Spezial zur Bundestagswahl 2017. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde Zeit für Ihre Meinung, Ihre Fragen zur Bundestagswahl. Welche Themen kommen Ihnen vielleicht bisher zu kurz? Oder warum sagen Sie vielleicht auch, nee, auch wenn hier immer alle von Demokratie schwafeln, ich gehe gar nicht hin? So jemanden würde ich auch gerne nochmal hören hier im NDR 2 Spezial 0800 11 77 22 0. NDR 2 Spezial zur Bundestagswahl 2017. Am 24.09. wird gewählt und wenn Sie noch nicht so genau wissen, wen Sie wählen sollen, dann gibt es für die ganz Eiligen den Wahl-O-Maten im Internet. Da kann man zumindest mal so die gröbsten Positionen eingeben und bekommt dann am Ende eine Empfehlung, mit welchen Parteien man am ehesten übereinstimmt. Ich habe das selber schon gemacht, verrate Ihnen jetzt nicht, was am Ende bei rausgekommen ist, aber es kann doch ein bisschen helfen. Marion Raufeisen aus Hamburg, haben Sie sich schon entschieden, wen Sie wählen werden?
Ja, ich habe mich schon entschieden, wen ich wählen werde. Eine Partei, die jetzt zum ersten Mal die Zulassung zur Bundestagswahl hat. Mir liegt das Tierwohl sehr am Herzen und ich bin immer wieder erschüttert, dass gestandene Menschen wie Frau Merkel oder Herr Schulz oder auch andere Politiker, auch gerade von den Grünen, dieses Thema überhaupt nie ansprechen.
Was glauben Sie, woran liegt das?
Das ist die Frage, die ich Ihnen und den Kennern stelle. Ich verstehe es einfach nicht, woran es liegt. Das macht mich fassungslos.
Aber die Grünen zum Beispiel sind doch eigentlich die klassische Partei, die sich auch für Umweltschutz und für Tierschutz einsetzt.
Es passiert aber nicht so, dass es in der Öffentlichkeit im Gespräch ist.
Ist das denn das Hauptthema, was Sie interessiert, oder sind noch andere Themen, von denen Sie sagen, die müssen auch unbedingt weitergebracht werden? Und haben Sie dann das Gefühl, dass die Partei, für die Sie sich entschieden haben, die auch umsetzen kann?
Ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass es in unserem Land weiterhin demokratisch zugeht. Ich glaube, dass wir ein extrem demokratisches Land sind, in dem es uns extrem gut geht. Und ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die sich darum kümmern. Darauf vertraue ich, dass die Wahlbeteiligung so hoch sein wird, dass es weiterhin ein gutes Ergebnis geben wird. Für mich ist das so eine Lücke, eine Nische. Ich möchte mich um dieses Thema kümmern, weil es ansonsten überhaupt nicht im Blickpunkt ist. Und ich würde mir wünschen, dass es irgendwelche Aktionen geben kann, dass dieses Thema weiter in den Blickpunkt gerät. Es gibt immer mal Demonstrationen kleinerer Art und im Fernsehen und im Radio wird das Thema auch immer öfter mal angesprochen. Aber ins Bewusstsein der Allgemeinheit, das ist ja überhaupt noch nicht eingedrungen, dass sie durch den Kauf von Billigfleisch unglaublich viel Leid mit erzeugen.
Wie heißt die Partei, die Sie wählen wollen?
Mutpartei.
Die Mutpartei.
Sie haben sie vorhin schon genannt.
Genau. Ich werde gleich nochmal unseren Politikwissenschaftler fragen, wie groß die Chancen für die kleineren Parteien eigentlich sind und ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, mehrere Parteien, auch kleinere Parteien, für den Bundestag zuzulassen. Aber vorher sprechen wir nochmal mit Stefan Eisenach aus Lingen. Der hängt nämlich auch noch in der Leitung und hat eine wichtige Frage. Herr Eisenach, was brennt Ihnen jetzt gerade besonders unter den Nägeln?
Eigentlich vom Prinzip her ist es für mich so, dass die Politik sich eigentlich mal mehr abkoppeln muss von der Wirtschaft. Denn wenn ich jetzt letzten Endes diesen Dieselskandal sehe, dann ist es eigentlich so, vorher wird groß zusammengesessen und wird gesagt, naja, wir fummeln da ein bisschen an dem Computer rum und dann ist es alles gut. Und dann nachher, nach zwei Tagen, kommt wieder raus, ja, ist alles doch nicht so gut. Oder wenn Sie sich mal angucken, wenn Frau Merkel, was weiß ich, irgendwo hinfliegt, nach China. Meine Schwägerin ist Chinesin. Wie oft die mit mit Merkel zusammen war letzten Endes.
Ihre Schwägerin?
Ja, meine Schwägerin. Mhm. Und als Dolmetscherin. Und wenn die vom Prinzip her, wenn sie da sehen, wie viele Wirtschaftsbosse da mitfliegen, das ist manchmal unheimlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also da müsste einfach klare Regeln geben letzten Endes. Und so wie ich das früher mal aus der Schule gelernt habe, gibt ja nun die Politik eigentlich die Regeln vor. Und die Wirtschaft muss sich letzten Endes daran halten, letzten Endes. Aber das tut sie ja im Augenblick eigentlich gar nicht.
Da haben wir jetzt zwei spannende Themen. Einmal den Tierschutz und kleinere Parteien und dann wiederum die Abkoppelung Politik-Wirtschaft. Ich versuche das jetzt mal zu einer Frage zusammenzurühren an unseren Politikwissenschaftlern von Lucke. Ist es vielleicht gar nicht im Interesse der Wirtschaft, dass besonders viele kleine Parteien am Ende im Bundestag sind, weil die dann viel zu schwer zu beeinflussen wären?
Oh, jetzt haben Sie aber ein Kunststück versucht. Ja. Ich sagen, Herr Schönke, da muss ich gestehen, das wird, glaube ich, beiden Fragen nicht so ganz gerecht, wenn ich das so sagen darf. Den Fehler können wir jetzt nicht machen. Kann ich schlecht guten Gewissens machen, weil beide Fragen so fundamental sind. Ich versuche auf die erste Frage ein bisschen schneller einzugehen. An Frau Raiffeisen, ich finde das sehr bemerkenswert. Sie haben ein sehr berechtigtes Anliegen. Ich habe aber die Sorge, dass das Anliegen vielleicht den falschen Adressaten findet. Es ist natürlich richtig, dass man von den Grünen vielleicht noch mehr verlangen könnte, dass sie das Thema Tierwohl stark machen. Sie machen es aber durchaus. Aber natürlich hat jede Partei, die nicht wie ihre Mutpartei eine One-Single-Issue-Partei ist, also eine Ein-Themen-Partei ist, hat den Zwang, dass sie noch andere Themen mitbespielen muss. Aber die Grünen, das muss man ihnen schon zugutehalten, versuchen sich durchaus auch stark für artgerechte Tierhaltung einzusetzen. Was sie versuchen, ist jetzt ein völlig aussichtsloses Unterfangen, eine Partei eine Stimme zu geben, die aber natürlich keinerlei Aussichten hat, in den Bundestag einzuziehen. Da würde ich mich fragen, ob nicht vielleicht sogar dann eher die Beschäftigung in einer Bewegung, ich denke an beispielsweise Foodwatch oder Gruppierungen, die sich für artgerechte Tierhaltung oder überhaupt für das Tierrecht ansonsten eins, ob es nicht das Richtigere ist. Es ist ein bisschen schade, mir zugespitzt formuliert, könnte ihre Stimme ein Stück weit verschenkt sein. Sie wäre vielleicht eher am Platz bei einer anderen Partei, die vielleicht nicht so bloß auf das eine Thema fixiert, aber es zumindest doch stark im Gesamtangebot hat. Das wäre meine Antwort vielleicht auf die Frage von Frau Raiffeisen. Mhm. Die grundsätzlichere Frage noch, und ich glaube, die ist, deswegen war ich jetzt geneigt, sie nochmal separat zu beantworten von Herrn Eisenach, die zielt, glaube ich, in wirklich den Kern unserer großen Fragestellung dieses Jahres und vielleicht auch der nächsten Jahre. Die große Frage, und das zeigt natürlich auch dieser Dieselskandal, es ist ein großer Zweifel in vielen Teilen der Bevölkerung, und das drückt sich übrigens in immer größerer Wahlenthaltung aus, ob die Politik tatsächlich noch die richtige Distanz von der Wirtschaft hat. Und das muss man schon sagen, auch die Frage von vorhin, die Frage nach der Korruption, die Frage nach der Schnelligkeit, mit der Personen wieder Unterkunft in der Wirtschaft finden und sofort ein Wechsel bei fliegenden Fahnen stattfindet. Diese Tatsache, da denke ich übrigens nicht an Gerhard Schröder, der ja nochmal ein besonderes Beispiel des Wechsels von Politik in Wirtschaft mit ganz besonders fatalen Konsequenzen meines Erachtens gezeigt hat, denn Handlungsreisender von Herrn Putin zu sein, das ist für einen Kanzler dann doch nochmal eine besondere Nummer. Aber die andere Sache hier im Falle des Dieselskandals, dass wir erlebt haben, wie eng und nah beieinander frühere Politiker anschließend als Teil der großen Automobilkonzerne ins Kanzleramt immer in engstem Draht weiterwirken, das ist ein fataler Blick. Und das wirft wirklich die vom Hörer Herrn Eisenach aufgeworfene Frage auf, wie unabhängig ist die Politik eigentlich noch von der Wirtschaft. Diese große Frage, die wir eigentlich seit der großen Finanzkrise in immer dramatischer Form vor uns haben, wirft so viele grundsätzliche Fragen auf. Nämlich die Frage, kann das noch gelingen, dass der Staat wirklich in Zukunft wieder handlungsmächtiger wird? Das ist die Investitionsfrage, die wir vorhin hatten. Also die Frage, wie stark kann in Bildung investiert werden? Wie können auch unsere Gebäude wieder stärker saniert werden? Kann der Staat überhaupt vielleicht wieder sogar eines Tages höhere Steuern verlangen? Vielleicht sogar einen Spitzensteuersatz, wie unter Helmut Kohl noch möglich war, nämlich von 53%. Oder ist die Wirtschaft so stark, dass sie eigentlich stärker die Politik bestimmt? Ich glaube, darauf muss die nächste Regierung viel stärker eine Antwort geben. Denn andernfalls werden Wähler wie Herr Eisenach immer stärker daran zweifeln, dass die Politik noch handlungsmächtig ist.
Aber wäre nicht tatsächlich eine mögliche Lösung, mehr Stimmen in den Bundestag zu bringen und nicht einfach nur große Parteien, die versuchen, so ein Allround-Paket für jeden zu bieten?
Ja, da gebe ich Ihnen ja recht. Aber muss ich bewusst machen, wie ungeheuer schwer und durchaus ja mit historischem Grund die Hürden sind für eine Kleinteiligkeit von Parteien im Parlament. Denken Sie an das, was wir in der Weimarer Republik hatten. Wir hatten eine Unzahl von Parteien. Wir hatten eine Zersplitterung, die das Regieren, auch übrigens allein schon das Regierungsbilden, ungemein erschwert hat. Und deswegen danke ich Ihnen auch für die Frage. Werfen wir nur mal einen Blick voraus auf die Lage am 24. September. Wir können mit Sicherheit jetzt schon, das muss man wohl prognostizieren, davon ausgehen, dass wir das größte Parlament seit wahrscheinlich fast 60 Jahren haben. haben. 1953 hat Adenauer es geschafft, sämtliche konservativen Parteien in Sicht quasi in der CDU zu versammeln. Seither gibt es keine Rechtspartei jenseits der CDU. Jetzt haben wir mit der AfD mit ziemlicher Sicherheit eine Rechtspartei im Parlament. Wir haben die Linkspartei, wir haben mittlerweile ein, wenn wir die CSU dazu nehmen, ein 7-Parteien-Parlament. Und wir erleben jetzt schon, wie schwer es ist für die SPD, sich als Volkspartei überhaupt zu behaupten. Wir erleben also, wie schwer Koalitionsbildung von kleinen Koalitionen überhaupt in Zukunft sein wird. Das spricht dafür, dass unsere Lösung, Parteien zumindest ab einer gewissen Größenordnung 5% zuzulassen und damit natürlich die Notwendigkeit auch zu haben, dass die Parteien mehr anbieten als bloß ein Thema, das für eine richtige Lösung zu halten. Deswegen wäre meine Aufforderung an Frau Raiffeisen, vielleicht doch zu überlegen, wo findet sie im Sinne ihrer Stimme, ihrer wichtigen Stimme, wo findet sie vielleicht doch am ehesten ein Angebot in ihrem Sinne bei einer Partei, die eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Ihre Meinung hier im NDR2-Spezial. Schicken Sie uns gerne eine Mail, schicken Sie uns eine WhatsApp oder über die neue NDR2-App direkt hier ins Studio. Und wir haben gleich noch ein paar ganz konkrete Fragen, die wir gemeinsam mit dem Hauptstadtstudio beantworten werden hier im NDR2-Spezial.
NDR2-Spezial, das Thema.
Hier ist das NDR2-Spezial zur Bundestagswahl 2017. Und wir haben eine Mail bekommen von Olaf Kasimir aus Hamburg mit einer ganz konkreten Frage. Und zwar schreibt er, wie und vor allem, wann wollen die Regierungsparteien endlich die Gleichberechtigung von Frau und Mann durchsetzen. Das heißt, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Anja Günther, NDR 2 Berlin. Diese Frage gebe ich doch direkt mal ins Hauptstadtstudio.
Ja, und ich muss leider schon wieder beantworten mit Blick auf die Frage von Herrn Kasimir, dass das eine Sache ist, die nicht umgesetzt worden ist in den vergangenen 4 Jahren, die also noch hängt. Wir sprechen hier vom Entgeltgleichheitsgesetz. Da hatten sich Union und SPD, die Große Koalition, schon fast drauf geeinigt. Da ging es nämlich darum, nicht um den gleichen Lohn für gleiche Arbeit, aber um den Weg dorthin. Also zum Beispiel um einen individuellen Rechtsanspruch von Arbeitnehmern auf Informationen über ungerechte Bezahlung. Da war man sich, wie gesagt, fast schon einig. Dann gab es noch Streit im Detail und jetzt liegt der Gesetzentwurf wieder in der Schublade, wieder Vorlage wahrscheinlich nach der Bundestagswahl.
Und wenn wir wieder eine große Koalition kriegen, dann gibt es endlich Gleichheit?
Dann könnte das zumindest noch mal auf den Tisch kommen, kann ich sagen. Weil, wie gesagt, die waren nah dran, Union und SPD sich zu einigen. Aber das ist eben alles fraglich. Wir wissen ja noch nicht, ob es wieder eine große Koalition gibt.
Dann versuche ich es jetzt noch mit einer ganz konkreten Frage von Hans-Heinrich Behrens. Er sagt, wann werden die letzten umweltschädlichen Braunkohlewerke abgeschaltet?
Darüber wird im Moment diskutiert. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, naja, wenn wir unsere Klimaschutzziele in Deutschland erreichen wollen bis 2020, den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 40% gegenüber 1990 zu senken, dann müssen wir auch über einen schrittweisen Ausstieg aus der Braunkohle nachdenken. Sie will mit den Betroffenen darüber reden. Da geht es natürlich auch immer um Arbeitsplätze. Also das ist in der Diskussion, aber da gibt es noch keinen konkreten Fahrplan.
Vielen Dank, Anja Günther, hier im NDR 2 Spezial. Sie hören das NDR 2 Spezial. Die letzten Minuten laufen und wir hätten so gerne noch mit Kirsten Elster aus Hamburg gesprochen, aber wir erreichen sie gerade nicht. Ich lese jetzt aber einfach mal vor, was sie uns heute gemailt hat. Sie schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe keine direkte Frage zur Bundestagswahl. Ich denke einfach, dass es mal Zeit wird, innezuhalten und zu überlegen, wie gut wir es haben. Wir können ohne verfolgt zu werden unsere Meinung sagen und auch noch geheim unsere Stimme zur Wahl abgeben. Wir werden nicht auf dem Weg zum Wahlbüro bedroht oder sogar erschossen, auch an den Tagen und Wochen vor der Wahl gibt es keine Übergriffe. Diese Freiheiten, die wir genießen, die nehmen wir als gegeben hin und doch gibt es genügend Länder auf dieser Welt, wo dies nicht so ist. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler aus Berlin, unser Experte hier im NDR 2 Spezial. Meckern wir vielleicht einfach zu viel? Sollten wir uns mehr über die Demokratie freuen?
Ja, ich glaube, es wird viel zu viel gemeckert, wobei ich sagen muss, diese Sendung war genau das Gegenteil und das hat mich wirklich auch begeistert. Ich muss sagen, es war ja fast eine kleine Sendung auch seitens der Zuhörer in politischer Bildung. Das hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht. Und der letzte Punkt, das war richtig genau das, was die Zuhörerin nochmal schrieb. Wir müssen uns wirklich nur bewusst machen, in welcher Nachbarschaft wir leben mittlerweile. Und das ist auch ganz wichtig, auch eine solche Sendung wie die heutige, das muss man an die Adresse der AfD richten, die sie ja sehr schnell unter Lügenpresse subsumiert, als etwas, was im öffentlichen rechtlichen Rundfunk sowieso vermeintlich vorbestimmt wäre. Das wäre nur wenige Kilometer hier im Lande Erdogans heute schon nicht mehr möglich. Das wäre auch im Lande Orbans wahrscheinlich nicht mehr möglich. Damit will ich sagen, diese Demokratie, sie ist es wert, allemal verteidigt zu werden. Ich will mit einem letzten kleinen Vorschlag schließen. Wir haben hier heute doch sehr stark immer noch, das darf ich sagen, eine gewisse auch wenn alle begeisterte Wähler sind, damit noch eine gewisse Konsumentenhaltung stark gemacht.
Das heißt, man meckert Konsumentenhaltung, nein, aber man könnte auch selber machen?
Das will ich sagen. Nein, es wird ja nicht, keiner hat heute wirklich gesagt, er geht nicht zur Wahl. Das ist prima. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Damit geben wir doch unsere Stimme ab. Der nächste Schritt, und den halte ich für den entscheidenden, weil doch eine gewisse Unzufriedenheit mit den Politikern dann immer dabei ist. Die Frage ist doch, und das wäre mein Vorschlag, die so engagiert sind, und viele sind es ja, stellt euch selber zur Wahl. Und wenn ihr es nicht selber machen wollt, dann sage ich mit einem alten Spruch, so einem anarchischen Spruch, bildet Banden, bringt einen eurer Leute durch. Geht in irgendeine Partei, die euch am nächsten ist und sagt, ich will selber Einfluss auf die Sache haben, ich bringe einen Bekannten von uns durch, der ist politisch aktiv, der ist das, der will was, wir machen den stark und dann habt ihr Einfluss darauf, dass wirklich einer ins Parlament kommt, bei dem wir ziemlich sicher sein. Der wird seine Position auch vertreten und der wird das durchbringen, was wir von ihm wollen. Damit wäre wesentlich mehr an Einfluss auf die Politik genommen und das Meckern würde noch mehr zurückgehen. Das hielte ich für eine noch aktivere Teilnahme an der Politik. Also von der bloßen Wahl zur Bereitschaft, aktiv zu werden als jemand, der auch Politik macht.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik in Berlin, für die vielen Einschätzungen heute Abend hier im NDR2-Spezial. Und auch schon mal ein Dankeschön an Anja Günther in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Jetzt haben ja viele heute Abend gesagt, sie werden wählen gehen. Der ein oder andere wusste aber auch noch nicht so recht, wen er wählen soll. Welchen Tipp hättest du denn, was kann man da machen, wenn man noch nicht weiß, wen man wählen soll?
Also ich kann da empfehlen, vielleicht mal eine der vielen Wahlkampfveranstaltungen der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zu besuchen, ganz egal von welcher Partei, vielleicht auch von mehreren Parteien. Denn da kann man sich wirklich mal ein ganz gutes Bild machen, wie gibt sich dieser Spitzenkandidat, wo sind die wichtigen Themen. Es gibt ja auch Formate, zum Beispiel diese Townhall-Formate, bei denen man auch mit den Spitzenkandidaten ins Gespräch kommen kann, wo man direkt diskutieren kann, die Fragen stellen kann. Ich glaube, das wäre ganz gut, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wenn interessierte Wähler Lust dazu haben. Im Moment touren ja alle Spitzenkandidaten durch die Republik. Also da mal so eine Wahlkampfveranstaltung zu besuchen, vielleicht hilft das bei der Wahlentscheidung. Ich habe mit einigen Wählern bei solchen Veranstaltungen gesprochen und die haben eigentlich alle gesagt, jetzt weiß ich eigentlich viel besser, wo die Themenschwerpunkte sind dieser Partei. Ich entschließe mich vielleicht, die zu wählen, vielleicht wähle ich auch eine andere. Also das scheint ein ganz gutes Format zu sein.
Hat sich denn der Tonfall bei diesen Wahlkampfveranstaltungen auch verändert oder bekomme ich da sehr langweilige Vorträge zu hören?
Das ist immer ganz unterschiedlich, wer gerade spricht, welcher Spitzenkandidat. Die haben ja auch alle ihre unterschiedlichen Stile. Es ist ein, ich würde sagen, was sich verändert hat, ist das Publikum. Die sind deutlich gemischter geworden, zumindest bei den großen Parteien. Sehr viele junge Wähler, viele Besucher kommen auch mit Migrationshintergrund, ältere, jüngere. Das ist ganz neu gemischt. Es gibt aber auch sehr viel mehr Proteste, zum Beispiel bei Angela Merkel, bei ihren Reden. Das haben wir ja alle auch gehört. Proteste von eher Wählern, die dem AfD-Lager nahestehen. Also da ist eine andere Kultur, aber auch das muss sein in einer funktionierenden Demokratie.
Vielen Dank, Anja Günther. Das war das NDR2-Spezial zur Wahl 2017. Vielen Dank für Ihre Meinung.
NDR2-Spezial, das Thema.